Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me. Die Folge hat sich jetzt tatsächlich um eine komplette Woche nach hinten verschoben, denn mein Mikro hat ja seinen Geist aufgegeben und es hat so viel länger gedauert als befürchtet, adäquaten Ersatz zu finden. Aber jetzt sitze ich hier, jetzt nehme ich die Folge auf und ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß haben werdet. Also danke für eure Geduld. Abgesehen davon hat sich mein Husten immer noch nicht so wirklich verabschiedet und ich werde wahrscheinlich nicht jeden Huster rausschneiden können, also stört euch bitte nicht wirklich daran. Und das Thema der Folge hat auch irgendwie etwas mit meinem gesundheitlichen Zustand zu tun, aber dazu komme ich dann später, denn jetzt gibt's erstmal ein Gelesen-Update und auch das fällt mal etwas aktueller aus als sonst. Ich glaube, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Ich habe jedenfalls einen Webcomic für mich entdeckt, der bei Ultraverse veröffentlicht wird und prinzipiell kann ich ja eher selten was mit Webcomics anfangen. Optisch finde ich sie einfach nur ganz selten wirklich ansprechend. Irgendwie wirken sie auf mich kalt und unpersönlich und irgendwie so generisch. Und ja, dann gibt es sowas wie Penelope, das Böse ist dem Tod geweiht. Und die Reihe hat mich allein schon durch das Cover fasziniert und zum Kaufen animiert. Die Story kannte ich im Vorfeld gar nicht so wirklich. Ich wusste nur, dass es mal wieder so ein villainous Isekai-Ding ist, wie wir es so häufig zu lesen bekommen. Insofern muss ich jetzt auch gar nicht allzu viel zur Handlung sagen, außer dass es um eine junge Frau mit tragischer Familiengeschichte geht, die in eine Dating-Simulation gezogen wird. Und da muss sie dann in der Rolle der Antagonistin dafür sorgen, dass sich schnellstmöglich romantische Gefühle zwischen einem der möglichen Love Interests und ihr einstellen, damit sie so dem Tod entgehen kann, der ansonsten unweigerlich auf sie wartet. Gefühlt kennt man diese Art Geschichte ja und dann wird aber trotzdem einiges anders gemacht. Zum Beispiel wird die Spielethematik hier nämlich zumindest anfangs noch sehr ernst genommen und sehr konsequent durchgesetzt. Penelope kann nicht selbstbestimmt sprechen, sie muss warten, bis im Spiel irgendwelche Events aktiviert werden und dann hat sie lediglich über Antwort- und Handlungsmöglichkeiten die Chance, mit anderen Charakteren zu interagieren, was sie teilweise sehr frustriert. Also geht mir zum Beispiel regelmäßig so, wenn ich Visual Novels spiele, bin ich auch manchmal sehr frustriert über die Antwortmöglichkeiten. Im späteren Verlauf gibt es dann aber noch die Möglichkeit, die Antwortoptionen abzuschalten, aber da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Interessant finde ich auch die Parallelen, die zwischen dem eigentlichen Leben der Protagonistin und ihrem Spielcharakter Penelope gezogen werden. Durch die Handlung im Spiel scheint sie da irgendwie einiges aufarbeiten zu können und das wird sicher noch sehr, sehr spannend. Und dann gibt's dazu immer noch die wunderschönen Zeichnungen, die mich total begeistert haben. Die sind erwachsen und elegant und sehr filigran und häufig irgendwie detaillierter, als ich es von Webcomics kenne. Und dazu gibt es dann noch ganz tolle Extras in der Collector's Edition von Ultraverse. Ich bin einfach froh, dass ich mir die Bände besorgt habe. Und jetzt geht's weiter mit einem Manga von Tokyopop, von dem ich im Vorfeld eigentlich nur wusste, dass viele Lesende aus der Community eher nicht so begeistert waren, weil wohl auch im Vorfeld gar nicht so wirklich klar war, was man von dem Titel zu erwarten hat. Es geht jetzt um Call of the Night und hier geht's um einen Schüler, der bisher lediglich immer alles richtig und gut machen wollte und ansonsten relativ ziel- und antriebslos entschieden hat, einfach aufzuhören. Der wollte einfach aufhören. Er geht nicht mehr in die Schule. Und die daraus resultierende Strukturlosigkeit seines Tages, die mündet dann in schlaflosen Nächten, die er auf den leeren Straßen seiner Stadt verbringt. Und dort begegnet er dann einer Vampirin, die ganz begeistert ist von dem Geschmack seines Blutes. Und die beiden verbringen ab diesem Zeitpunkt gemeinsam die Nächte. Und irgendwann wächst dann so langsam der Wunsch in diesem Schüler, selbst zum Vampir zu werden. Aber hierfür muss er sich erst nach den Regeln dieser Geschichte in die Vampirin verlieben und dann wird aus dem Blutsaugen nicht nur ein Nahrungsakt, sondern ein reproduktiver Akt. Also lernen die beiden sich schrittweise in langen nächtlichen Gesprächen immer besser kennen und ja, hier schneiden sie eigentlich mal banalere und mal interessantere Themen an und man kann sich gerne in Gedanken auf diese Gespräche einlassen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist total entspannt und relaxed und passt irgendwie gar nicht zu dieser Cover-Optik der Manga. Der sieht so, ich weiß nicht, so dynamisch und irgendwie so krachig aus und ich hatte irgendwie eher was schon ein standardmäßigeres erwartet. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin nach Band 1 sehr zufrieden und werde mir die Tage noch weitere Bände zulegen. Und ansonsten habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen. Hier geht es gerade runter und drüber bei mir und ich habe mich mehr in Visual Novels vertieft. Die halten mich gerade stark gefangen. Ich spiele zum Beispiel gerade Steins Gate und Clannad und bei beiden bin ich noch nicht so weit, dass ich mir ein abschließendes Urteil erlauben könnte, weil aber zu beiden Spielen Anime produziert wurden und ich nach Abschluss sicher ordentlich Redebedarf haben werde ich da sicher auch nochmal irgendwann drauf zurückkommen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge, dem Genre Iyashiki oder auch Heilung. Iyashiki ist ein Subgenre von Slice of Life, das in den 70ern entwickelt und in den 90ern erst so richtig populär wurde. Durch Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen wurde durch Werke dieses Genres der total traumatisierten Bevölkerung Eskapismus geboten. Und die Geschichte drehen sich um alltägliche Freuden und manchmal auch Leiden, die zelebrieren die Einfachheit des Seins, bieten in der Regel keinen wirklichen Plot und sollen die Lesenden in einen ruhigen und entspannten Zustand versetzen. Die Grenzen zu anderen Genres sind dabei natürlich, wie immer, irgendwie fließend und klar abstecken kann man das alles nur sehr schwer. Aber ein paar gern genutzte Mittel sind zum Beispiel der Bezug zur Natur oder ein nostalgisches und gerne auch melancholisches Lesegefühl. Manchmal wird es romantischer, manchmal wird es introspektiver, gerne auch mal fantastisch, aber immer einfach schlicht und entspannt. Und der Fokus liegt definitiv auf der emotionalen Erfahrung und nicht auf der kognitiven. Der erste Anime, der nicht erst rückwirkend unter diesem Label gelaufen ist, zumindest der erste, den ich gefunden habe im Netz, ist Only Yesterday von Ghibli. Leider habe ich ihn nicht gesehen und kann daher auch nicht wirklich viel dazu sagen, aber ein weiterer typischer Vertreter aus der Zeit ist ein Manga, den ich schon mal in einer anderen Folge vorgestellt habe. Yokohama Kaidashi Kiku. Hier geht es um eine weiblich gelesene Androidin, die verlassen von ihrem Erschaffer ein kleines Café in der Postapokalypse betreibt. Und da die Menschheit in diesem Szenario keine allzu große Rolle mehr spielt, gibt es auch keinen wirklich großen Kundenstamm. Also verbringt sie ihre freien Tage gerne auf ihrem Motorrad oder ihrem Motorroller, das ist es ja. Sie fährt durch die Landschaft, fotografiert schöne Momente, besorgt Zutaten und begegnet dabei auch immer ein paar Menschen, mit denen sie Momente teilt. Den Manga finde ich ja schon großartig, das hatte ich ja schon hoffentlich sehr deutlich gemacht. Der erscheint zurzeit auf Englisch in wunderschönen Omnibus-Editionen. Ich habe kaum eine Geschichte gelesen, die mich so schnell und so wundervoll entspannen lässt und mir dabei aber nicht vorgaukelt, es sei alles in Ordnung, allein wegen des postapokalyptischen Settings. Ich werde beim Lesen regelmäßig sehr schön eingelullt und all meine Ängste und Sorgen werden fein säuberlich mit in diesen Wattekokon gepackt. Und wir machen es uns dann da drin richtig gemütlich und können koexistieren und zerstören uns nicht gegenseitig. Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass es beide OVAs auf YouTube mit englischen Untertiteln gibt. Und das hebt die Erfahrung nochmal auf ein ganz neues Level. Der Zauber, der von dieser alten Animationstechnik ausgeht, ist wirklich unvergleichlich für mich. Also hier gibt es keine am PC generierten Szenen und vor allem nicht so eine ultra grelle Koloration. Man saugt beim Schauen förmlich das Baden in der Natur mit auf und dazu kommt dann noch der wunderschöne Soundtrack, der einen wirklich träumen lässt. Ich kann die beiden kurzen Episoden jedem ans Herz legen, der runterfahren möchte, ohne wie gesagt danach wieder einen Schock zu bekommen, weil man so plötzlich wieder mit der Realität konfrontiert wird und erfährt, dass die Probleme halt irgendwie doch auf einen gewartet haben. Ja. Ein weiterer sehr naturbezogener Vertreter dieses Genres ist natürlich auch wieder ein Ghibli-Film, und zwar Totoro. Kurz zur Handlung, ohne wirklich darauf einzugehen, da den Film bestimmt ja sowieso fast jeder oder jeder kennt. Hier geht es um zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land ziehen und deren Mutter im Krankenhaus liegt. Und in ihrem neuen Zuhause begegnen sie wundersamen Naturgeistern. Punkt. Und Totoro ist wohl der Inbegriff von Iyashiki. Ein Film aus Kindersicht, ohne Antagonisten, ohne Kämpfe, ohne meckernde Erwachsene, ohne krasse Streitereien zwischen den Schwestern, ohne gruselige Monster. Das ist ein Film, der in einer Welt spielt, in der wir leben sollten. Und nicht in der Welt, in der wir leben. wenn ich das mal so sagen kann. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es hier keine Probleme gibt, siehe kranke Mutter. Man bekommt die Möglichkeit, die Welt nochmal in all ihrer Magie durch die Augen von Kindern zu erleben und das ist einfach wundervoll. Und noch wundervoller ist eine Reihe, die ich auch schon mehrmals angepriesen habe. Da ich nun aber endlich mal einige Folgen des Anime gesehen habe, ist meine Liebe neu entflammt. Jetzt geht's um Mushishi. Die Geschichte spielt im historischen Japan und die Welt wird neben den uns bekannten Lebensformen auch von Wesen bevölkert, die näher am Ursprung des Seins sind als alles andere. Das sind die sogenannten Mushi. Die sind weder gut noch böse, sie erfüllen ihren Zweck und ihre Aufgabe und manchmal passiert das auf Kosten der Menschen oder der Natur und manchmal dienen sie damit aber auch der Menschheit oder der Natur. Und nur wenige Menschen haben die Gabe, diese Wesen zu sehen und nur diese Mushishi besitzen auch ausreichend Wissen, um im Zweifelsfall zu helfen. Unser Protagonist ist so ein Mushishi und er reist durch die Lande und hilft, wo Hilfe gebraucht wird. In meist abgeschlossenen Episoden begleiten wir ihn dann dabei und bekommen beiläufig ohne unnötige Infodumps einen Zugang zu dieser Welt des Unsichtbaren. Und ja, Mushishi ist einfach wundervoll. Hier könnte ich jetzt eigentlich aufhören. Ihr müsst mir vertrauen. Es ist ruhig, entspannt, melancholisch, verträumt. Es ist keine Wohlfühlgeschichte im Sinne von jede Episode besitzt ein Happy End. Hier wird der Lauf der Dinge gezeigt und akzeptiert, was an sich ja auch irgendwie tröstend sein kann. Und durch diese einzigartige Gestaltung der Seiten und den sehr eigenwilligen Zeichenstil ist das Lesen auch echt eine sehr ganzheitliche Sache. Man spürt förmlich die Feuchtigkeit des nächtlichen Waldes und man riecht das Moos, wenn man das alles betrachtet. Und durch diesen starken Bezug zur Natur bekommt man auch wieder ein Gefühl dafür, was eigentlich wichtig ist in dieser Welt. So ging es mir zumindest. Ich habe erst letztens wieder einen Band zur Hand genommen, gefrustet wegen einer Kollegin. Und nach dem Lesen konnte ich die Situation so viel besser ins große Ganze einsortieren und dann war es irgendwie eine absolute Nichtigkeit. Der Anime auf Crunchyroll ist auch wundervoll, auch wenn ich mir hier einfach irgendwie dieses Altmodische von Yokohama gewünscht hätte. Solche handgefertigten Animationen und Kolorationen hätten dem Ganzen definitiv noch mehr Melancholie verliehen. Aber das ist jetzt natürlich nur mein Geschmack. Aber mehr Melancholie ist immer gut. Ein ähnliches Nicht-Problem hatte ich auch beim Schauen des nächsten Films. Denn ich habe ihn zwar unheimlich genossen, ich hatte aber auch ständig im Kopf, dass ich schon auch irgendwie gerne mal den Manga dazu lesen würde. Und das ist leider relativ unmöglich. Die Rede ist von Natsumes Book of Friends oder auch Pakt der Yokai. Auf Prime gibt es den dazugehörigen Film, der sich in die Rahmenhandlung ganz gut einfügt und den man auch ohne Vorkenntnisse schauen kann. Und im Pakt der Yokai geht es um Natsume, der eine besondere Gabe besitzt, die ihn übernatürliche Wesen sehen lässt. Von seiner Großmutter, die die gleichen Kräfte hatte, hat er ein mysteriöses Buch geerbt und in dieses Buch hat sie damals die Namen aller Yokai geschrieben, mit denen sie Verträge geschlossen hat. Und er macht es sich dann zur Aufgabe, eben diese Yokai aufzusuchen und die Verträge mit ihnen aufzulösen, indem er ihnen ihren Namen zurückgibt. Weil man durch dieses Buch allerdings enorme Macht besitzt, haben es alle möglichen Wesen darauf abgesehen. Und der Film war schlicht und ergreifend wundervoll. Ich musste zwischenzeitlich daran denken, dass man es als eine massenkompatiblere Version von Mushishi beschreiben könnte. Aber das wird dem Ganzen dann doch nicht so wirklich gerecht, auch wenn man dadurch schon ziemlich gut weiß, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Es ist irgendwie weniger meditativ und deutlich näher am gewöhnlichen Slice of Life, besitzt aber auch so eine gewisse Grundmelancholie. Und ich verurteile mich sehr, sehr hart dafür, dass ich mir das Ganze angesehen habe. Denn jetzt will ich den Manga unbedingt haben, was sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch so gut wie unmöglich ist. Ich muss jetzt mal auf Französisch gucken, ob man da irgendwas reißen kann. Also machen wir lieber schnell weiter mit einer Reihe, deren Anime ich zuvor schon mal besprochen hatte. Nach Ende der ersten Staffel musste ich mir dann aber einfach den Manga besorgen, um zu schauen, wie es weitergeht. A Galaxy Next Door gibt's bisher nur auf Englisch und in diesem Manga geht's um einen Mangaka, der nach dem Ableben seiner Eltern seine beiden Geschwister bei sich aufgenommen hat. Und er arbeitet sehr viel und sehr hart und eventuell auch zu viel und zu hart und das macht er alles, um seinen Geschwistern ein angenehmes Leben zu ermöglichen und vergisst sich dabei einfach gerne selbst. Darum stellt er dann eine Assistentin ein, die sich als Prinzessin aus einer anderen Galaxie herausstellt. Zwischen den beiden entwickelt sich natürlich sehr langsam eine schöne Beziehung, die aber gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Vielmehr erleben wir hier sehr entspanntes und harmonisches Familienleben, alles sehr typisch für das Genre mit dem Besinnen auf Bekanntes und das Einfache. Bisher habe ich mich nur gefragt, warum man diese fremde Galaxie mit eingebracht hat, warum das so notwendig sein muss. Aber an dem Punkt in der Story werde ich sicher auch noch kommen. Und bis dahin genieße ich einfach das entspannte Treiben dieser harmonischen Wohngemeinschaft. Weiter geht's mit einer Jose-Perle, die bisher nur auf Englisch erschienen ist. Die ist in 2 Bänden abgeschlossen und als Sammelband veröffentlicht und sie heißt Mermaid Scales and the Town of Sand. Und hier geht's eigentlich um das Zurücklassen der Kindheit und das sage ich jetzt sehr bewusst so. Hier steht meiner Meinung nach nicht das Erwachsenwerden, sondern wirklich das Zurücklassen kindlicher Denkweisen und Weltanschauen im Fokus. In dem Manga geht es um die Schülerin Tokiko, die mit ihrem Vater in eine Küstenstadt zieht, fern von der Mutter und ihrem alten Leben. Und diese Küstenstadt kennt sie noch von früher und sie glaubt sich daran zu erinnern, dass ihr damals ein Meermann das Leben gerettet haben soll, als sie fast ertrunken wäre. Und wieder dort angekommen, lernt sie einen Mitschüler kennen, der wohl irgendwie was mit diesem damaligen Vorfall zu tun haben könnte. Natürlich lernen wir im Laufe der Bände die Wahrheit hinter allem kennen und auf diesem Weg der Wahrheitsfindung ändert nicht nur das Mädchen ihre kindliche Sicht und Denkweise. Sie legt das alles ab, sie wird mit Themen wie Verlust, Tod und Trennung konfrontiert und muss sich Neuem öffnen, neuen Perspektiven, neuen Mitmenschen, neuen, weil mittlerweile veränderten Beziehungen und manchmal muss sie auch einen Blick hinter die Wahrheit riskieren. Und das Ganze ist sehr, sehr nüchtern und unaufgeregt erzählt und bietet viel Platz zur Identifikation. Es ist eine kurze und bittersüße Geschichte, die vor allem darin dem Genre gerecht wird, dass es eindeutig um die emotionale Erfahrung geht und nicht um diesen krassen Plot mit seinen 32 heftigen Wendungen, die man so her hätte gar nicht kommen sehen. Und wo wir jetzt schon mal bei kindlichem Denken sind, kommen wir zu dem Anime, der die ganze Folge hier überhaupt inspiriert hat. Ein Anime, den wahrscheinlich noch einige aus ihrer Kindheit kennen und den ich letztens in meinem Wochenenddienst wiederentdecken durfte. Jetzt geht's um die Moomins. Die Moomins sind eine kleine Familie aus nilpferdähnlichen Trollen und sie leben mit ihren Freunden im Moomintal und erleben dort kleinere und größere Abenteuer. Das Ganze fühlt sich irgendwie so an, als wenn man stundenlang sich in Animal Crossing Arbeiten verlieren würde. Wären da nicht immer mal wieder so super bizarre und teilweise auch gruselige Episoden, aber ja, Grundstimmung entspannt. Und dieser Anime, der hat so eine ganz einzigartige, bittersüße und melancholische Note und die hat er wahrscheinlich seiner Herkunft zu verdanken. Denn die Moomins wurden in den 40er Jahren von einer schwedischen Finnin erfunden und ihre Abenteuer hat die dann in 9 Bilderbücher gepackt. Und es gab verschiedene Serienadaptionen und auch Comics. Persönlich gefällt mir die japanische Anime-Adaption aus den 90ern aber am besten, weil sie diese skandinavische Melancholie und Schwere am besten einfängt. Leider haben wir die Serie aber nie komplett in Deutschland bekommen und die DVDs mit den hier gezeigten Folgen sind auch nur noch sehr, sehr schwer zu bekommen. Die Folgen gibt's meiner Meinung nach aber auf YouTube, also könnt ihr da euer Glück versuchen. Und ja, ich liebe die Moomins einfach und ich bin so froh, dass ich sie zufällig wieder entdeckt habe. Diese einfache, verträumte Serie mit dem einfachen, verträumten Leben in Moomintal, fern von täglichen Pflichten, mit Fokus auf Ruhe und Frieden. Das ist doch alles, was ich will. Ohne dass es aber belanglos oder hirnlos ist. Also es werden immer wieder Botschaften eingestreut, die Dynamiken, die Freundschaften, die sich entwickeln. Es ist einfach sehr, sehr schön. Und ja, dazu wieder die handgefertigten Animationen und die erstaunliche Tiefe der Charaktere. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ihr merkt's, ab jetzt wird's planlos, weil ich die Moomins wirklich, wirklich liebe. Mein persönlicher Favorit ist ja ein kleiner Kerl, der den Sommer über mit seinen Freunden verbringt und im Winter allein auf Wanderschaft geht, während der Rest zurückbleibt und Winterschlaf hält. Er hat eine sehr, sehr achtsame und bedachte Lebenseinstellung, die ich total faszinierend finde. Und es gibt zahlreiche Zitate, die ich mir eigentlich gerne notieren würde beim Schauen. Das mache ich vielleicht das nächste Mal. So, und jetzt wären wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Wieder ohne Chihaya Furu, denn es ist ja mittlerweile ein Selbstläufer. Ich muss ja gar nicht mehr erwähnen, dass ihr es schauen und lesen sollt. Bitte, danke. Und jetzt gibt es noch eine kurze Auflistung der genannten Reihen. Das wären einmal Penelope, Call of the Night, Yokohama, Kaidashi Kiku, Mein Nachbar Totoro, Mushishi, Natsume's Book of Friends, Mermaid Scales and the Town of Sand und die Mumins. Und natürlich nochmal, schaut und lest Chihaya Furu. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Entschuldigung nochmal für die Verspätung. Und eventuell hört man sich ja in 14 Tagen wieder. Macht euch bis dahin bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me.